Wir sind bei Business Talk am Kudamm. Mein Gesprächsgast heute ist Sven Oliver Rüsche. Sven Oliver Rüsche ist Experte für Sicherheit und Sichtbarkeit im Internet. Er betreibt mehrere Internetportale, Nachrichtenportale, Wirtschaftsportale, entwickelt Websites, SEO-Optimierungen und viele andere Dinge. Und auf der anderen Seite gehört er zu den ausgewiesensten Experten im Bereich Internet, Cybersecurity. Über beide Themen sollten wir kurz sprechen. Herzlich willkommen, Herr Rüsche.
Guten Tag, Herr Alomari.
Herr Rüsche, das Thema Cybersecurity geht ja gerade extrem durch die Decke. Ich mache keinen Tag die Zeitung auf, ohne dass ich Horrormeldungen sehe. Da wird eine Firma erpresst, da wurde was verschlüsselt, da wurde jemand gemobbt, da sind Shitstorms. Also es ist unheimlich viel los. Was sind die krassesten Bedrohungen, die es zurzeit für Unternehmen gibt?
Die drei häufigsten Probleme, die bei Unternehmen im Bereich der Cybersecurity auf die Tagesordnung kommen, sind Ransomware, sind Phishing und alles, was so auf Angriffe aufgrund von Zero-Day-Sicherheitslücken entsteht.
Das sind jetzt Fachbegriffe, vielleicht erklären wir die ein bisschen. Was genau ist Phishing? Was passiert da?
Ja, Phishing, das sind E-Mails, die Mitarbeiter dazu bewegen, auf einen Link zu klicken, wo dann Informationen oder Bankdaten abgegriffen werden, um die halt eben dann zu missbrauchen.
Und was ist genau Ransomware? Das ist das Thema mit den Erpressungen, ne?
Ja, Ransomware sind halt eben bösartige Programme, die man sich über manipulierte Internetseiten auf seinen Rechner holt. Und dann von dort geht die Software ins Unternehmensnetzwerk.
Und dann hatten Sie ein drittes Thema genannt mit Zero-Day-Problematiken. Was genau ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Zero-Day-Sicherheitslücken. Dabei handelt es sich um Sicherheitslücken, die vom Softwarehersteller zum Beispiel bekannt gegeben worden sind, wo es dann Updates für gibt. Und Unternehmen, wenn die nicht rechtzeitig ihre Updates und Patches einspielen, dann sind sie natürlich verwundbar mit dieser Sicherheitslücke, weil die bösen Jungs wissen ja dann, dass es die gibt.
Sie haben das Wort rechtzeitig benutzt. Das ist tatsächlich ja spannend, weil es scheint ja sehr stark um Geschwindigkeit zu gehen. Wie schnell muss ich reagieren, wenn mir ein Cybersecurity-Vorfall in meinem Unternehmen bekannt geworden ist?
Wenn ein Vorfall stattgefunden hat, da gebietet es die DSGVO zum Beispiel, dass der Sicherheitsvorfall innerhalb von 72 Stunden der zuständigen Landesdatenschutzbehörde dann halt eben entsprechend mitgeteilt wird.
72 Stunden ist aber ja relativ viel, das ist die Verwaltungsebene. Ich habe aber ja auch ein Schutzinteresse und da kann in 72 Stunden ja extrem viel passieren. Eben war das Beispiel ja innerhalb eines Tages, deswegen Zero Day. Wie schnell muss ich denn reagieren, um mich tatsächlich zu schützen?
Im Prinzip in Echtzeit, weil die bösen Jungs auch in Echtzeit reagieren. Das heißt, ich muss schon ein sogenanntes automatisiertes Patch-Management installiert haben im Unternehmen. Dafür gibt es auch wieder Software, dafür gibt es Dienstleistungen. Es gibt zum Beispiel auch Dienstleister, die dann auch eine Spezialsoftware haben, zum Beispiel um alle Kunden zeitnah die Updates einzuspielen. Ich kann da ein Beispiel nennen, Enable heißt zum Beispiel eine Software. Da kann ich dann die Server und die Rechner, die betroffen sind, halt eben so einstellen, dass die automatisiert immer zeitnah im Prinzip wirklich nach Veröffentlichung von Sicherheitsupdates auch auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Das klingt jetzt teuer und kompliziert. Vielleicht mal ganz auf Anfang. Ich habe jetzt ein Schutzbedürfnis als Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, ich könnte gehackt werden, es könnte ein Leak geben, ich könnte Sicherheitslücken haben. Wo fange ich an, die zu schließen und die zu erkennen?
Im Prinzip geht es immer, ich sag mal, das Einfallstor ist halt eben immer der Router, wo das Internet ins Unternehmen kommt. Das heißt, dort wird meistens ja auch eine Firewall oder sollte eine Firewall installiert sein, dass zum Beispiel sogenannte Ports, Internetdienste arbeiten alle auf unterschiedlichen Ports, haben eine eigene Adressierung, dass nicht unnötige Ports geöffnet sind und dass man dort halt eben schon kontrolliert, auch über die Logdateien, was passiert denn da gerade, wer versucht denn irgendwo einzudringen. Und aus der Ebene geht es halt eben weiter auf die Benutzerebene, auf die einzelnen Clients. Also das war jetzt Server, Router, da, wo das Internet ankommt. Und dann geht es ja weiter, das Internet, zum Benutzer hin, wo dann im Prinzip der einzelne Rechner auch auf den aktuellen Stand gehalten werden
muss. Das ist schon mal eine wichtige Information. Das heißt, ich habe die erste Schutzebene auf der Ebene des Routers, sehe zu, dass ich dort tracke, monitore, rekonstruiere, was dort passiert und ich schütze mich dort. Dann habe ich die zweite Ebene, die Rechnerebene. Da würden mir sofort Dinge einfallen wie Passworte. Ein Experte visiert aber sicherlich noch ganz andere Ideen, was ich tun kann, als ein gutes Passwort zu vergeben. Was mache ich auf der Rechnerebene?
Auf der Rechnerebene sind auch immer Verhaltensregeln, die einfach klar definiert sein müssen. Das sind so Sachen wie, wenn ich als Mitarbeiter den Arbeitsplatz verlasse, dass ich halt eben den Passwortschutz aktiviere, den Bildschirmschoner. Das sind so simple Sachen. Wenn ich zum Beispiel drüber lege, ich war letztes Jahr bei G-Data in Bochum auf einer Sicherheitsveranstaltung, da hing ein schönes Plakat. Da stand dann drauf, kurz Kaffee geholt, danach System gehackt. Und genauso passiert es. Weil man weiß ja nie, wer im Prinzip dann im Unternehmen ein falsches Spiel hat, geht dann an einen Rechner, steckt dort einen USB-Stick rein, öffnet irgendeine kompromittierte Webseite und wenn dort entsprechend keine Sicherheiten eingestellt sind, dann kann da natürlich ganz andere Türen geöffnet werden.
Jetzt bewegen wir uns ja eigentlich auf so einer Doppelebene. Wir haben die Ebene des Rechners, wo ich technisch was schützen kann. Bildschirmschoner, Passwortschutz und solche Dinge. Wir haben aber auch, das klingt für mich sehr stark, durch die Ebene des Mitarbeiters. Manche sind einfach nachlässig, manche sind vielleicht auch boshaft. In jedem Fall ist aber jeder Mitarbeiter durch seine eigene Hektik und durch sein eigenes Fehlverhalten ein Sicherheitsrisiko. Welche Interaktionen gibt es da zwischen Computer und Mensch und wo kann ich da schützend als Unternehmen eingreifen?
Ja, der Mitarbeiter ist halt eben das wichtigste Glied. Man sagt ja immer, dass das schwächste Glied gibt die Stärke einer Kette wieder. Und der Mitarbeiter ist halt eben wirklich das schwächste Glied, weil er halt eben in heutigen Zeiten meistens auch überlastet ist. Personal ist teuer, entsprechend ist meistens zu wenig Personal im Unternehmen vorhanden. Oder aber man findet kein passendes Personal, was qualifiziert ist. Entsprechend sind ganz viele Aufgaben auf den Schultern der Mitarbeiter halt eben dann hochgestapelt. Und wenn Menschen halt eben überlastet sind, passiert es, dass es Unkonzentriertheiten sind. Und dann klickt man vielleicht mal auf einer Mail, die man nicht oder in ruhigeren Zeiten vielleicht gar nicht angeklickt hätte, weil man nur sieht, ach, das kommt vom Personalchef, der will da was von mir. Ich habe keine Zeit, ich will blanke Platte haben, ich möchte nächsten Tag in Urlaub fahren, da muss alles klar sein. Dann ist man noch unter Zugzwang, unter Zeitdruck und dann macht man auch mal so Sachen, dass man E-Mails vielleicht nicht so in Augenschein nimmt, wie man das vielleicht auch bei Sensibilisierungsmaßnahmen, bei Mitarbeiterschulungen gelernt hat. Also es ist immer wieder wichtig, dass man diese Mitarbeiter, dieses schwächste Glied in der Kette immer wieder sensibilisiert, indem man auch mal vielleicht Testmails rausschickt. Und dann merkt man ganz schnell halt eben, dass der Mitarbeiter wieder neu sensibilisiert werden muss.
Sensibilisierung scheint also dann ein wichtiges Thema zu sein, indem ich auch einfach mal selber versuche, irgendwelche Systeme zu kompromittieren, in dem Fall einfach mit einer E-Mail oder auch mal technisch. Gibt es so eine Art Alarmübung, wie wir das immer ja wieder auch erleben, dass es einen Testalarm am Handy gibt. Hat sowas Sinn, im Unternehmen zu implementieren? Und wenn ja, wie, unter welcher Ebene?
Ja, also wir haben zum Beispiel in unserer Kundschaft einen Mittelständler im Sauerland, der auch relativ groß ist, so von der Mitarbeiteranzahl. Und da muss man immer sagen, je mehr Mitarbeiter ich habe, umso höher wird natürlich auch das Risiko, dass ein Mitarbeiter auf irgendeine Mail klickt. Da installieren wir zum Beispiel dann auch, dass jährlich dieser Probealarm stattfindet. Dass halt eben das ohne Vorwarnung eine sehr, sehr ähnliche Mail mit zum Beispiel einer Mitarbeiterinformation geschickt wird, mit Anhang. Dieser Anhang hat dann ein Makrovirus zum Beispiel und zeigt dann auf dem, dann öffnet sich Word und dann kommt da so ganz plakativen Totenkopf drauf. Sie wurden gehackt. Und dann darunter aber zur Beruhigung, zum Glück nur von der eigenen Firma. Und das sind halt eben so Sachen, darüber reden die Mitarbeiter, darüber werden Mitarbeiter wirklich sensibilisiert, weil sie gemerkt haben, oh Mensch, da hätte ich gar nicht draufklicken dürfen.
Das ist ein spannendes Thema, weil natürlich viele dieses Thema Hacking, Phishing, Cybersecurity lieber ganz, ganz klein halten. Werben Sie dafür, das eher groß zu machen und bewusst zu sagen, es gibt diese Bedrohung von außen, passt bitte auf, Hier gibt es Schulungen, Probealarm auslösen. Schafft das nicht eher eine Art Panik oder eine Verunsicherung? Oder ist es tatsächlich eine Sensibilisierung? Wie sind da Ihre Erfahrungen und wie mutig sollten da Unternehmen rangehen mit dem Thema?
Da das Thema wirklich existenziell wichtig ist, sollte man das wirklich groß an die große Glocke hängen. Weil es gibt immer diesen einen Mitarbeiter, der auf irgendwas klickt. Einer reicht, damit man Tür und Tor öffnet für irgendwelche bösartigen Programme. Und es ist auch wichtig, dass aber auf der administrativen Ebene auch Webmaster oder Admins im Unternehmen genau das Gleiche, dass die einfach Fehler machen. Eine falsche Mail-Server-Konfiguration zum Beispiel kann dann E-Mails durchlassen, die überhaupt gar nicht hätten durchgehen dürfen zum Mitarbeiter. Und da ist es auch wichtig, dass man regelmäßig Analysen fährt, um auch da immer wieder zu sehen, oh, jetzt haben wir hier eine Adressierungsänderung gehabt in unserem Netzwerk. Da hat der Admin einfach vergessen, gewisse Variablen ranzusetzen und schon kann Identitätsdiebstahl. Man kann dann E-Mails verschicken im Namen der Firma, ne, und auch vielleicht Kunden hacken. Ne, weil ja dann die E-Mails an die Kunden geschickt werden. Und die sehen das ja so, als wenn es der Original-Mail von der Firma halt eben ist.
Sie sind ja auch Datenschutzbeauftragter. Deswegen haben wir das Thema Persönlichkeitsrechte ja auch mit angesprochen und Identitätsdiebstahl, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wann kommen Sie mit Ihrem Team ins Spiel? Weil ich nehme jetzt mit als Unternehmer, ich muss eine Firewall haben, ich muss mich technologisch schützen, ich muss sensibilisieren, ich darf das auch größer aufhängen, auch mit dem großen Warnschild. Achtung, ich habe das Thema im Blick. Aber es gibt ja Momente, wo ich eben sage, daran scheitere ich. Daran scheitere ich rechtlich, daran scheitere ich administrativ, daran scheitere ich in Sachen Know-how. Dann kommen ja Menschen wie Sie ins Spiel. Ab wann sollte ich Sie oder jemanden wie Sie rufen? Und was können Sie dann machen und wie schützt mich das?
Man sollte im Prinzip generell immer Experten oder Vertragsverhältnisse schon mit Experten haben vor einer eventuellen Krise. Weil das ist so wie, habe ich als Kommune keine örtliche Feuerwehr und es brennt, ist es zu spät, ich kriege dann keine Feuerwehr. Und so ähnlich muss man das auch beim Thema Datenschutz sehen. Ich brauche einen Blick von draußen auf die Systeme. Meistens ist das angestellte Personal nicht der richtige Ratgeber, weil ne, viele sind da sehr stark von sich überzeugt. Und wenn von außen ein Dritter drauf guckt, der hat natürlich ein ganz anderes Interesse, Fehler zu finden, als der Admin, der dann eventuell ja im zweiten Gang sagen würde, ich bin ja gar nicht kompetent. Oder ich nehme gewisse Sachen nicht ernst, die ich eigentlich ernst nehmen muss. Und deswegen ist es wichtiger, den Admin im Unternehmen zu disziplinieren, dass halt eben von außen immer wieder regelmäßig auf die Systeme geguckt wird.
Das Thema Datenschutz ist ja das eine, das Thema Cybersecurity das andere. Trotzdem hat es ja eine starke Korrelation. Viele empfinden Datenschutz ja primär als lästig. Ich muss den DSGVO einhalten, ich muss irgendwelche Cookie-Banner wegklicken. Mhm. Darauf wird es ja oft reduziert. Aber es gibt eine ganz, ganz starke Korrelation zwischen Datenschutz und Cybersecurity. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also der Gesetzgeber hat ja nicht ohne Grund die Daumenschellen so streng angezogen, weil es fängt wirklich im Unternehmen mit der Datenverarbeitung an von persönlichen Daten und die Technik drumherum, die muss natürlich auch da sein. Das sind ja nicht nur die persönlichen Daten, die Adresslisten, die Aufzeichnungen, Auswertungen von Messen, Geburtstagslisten von Mitarbeitern, Privatadresse, Personalabrechnung und so weiter. Das sind ja alles Daten, die im Unternehmen verarbeitet werden und allein mit Gesundheitsdaten, die ich vielleicht gespeichert habe, aufgrund von Handicaps bei dem Mitarbeiter oder Allergien, weil er halt eben in der Kantine halt eben dann auch entsprechend eigene Nahrung kriegt, wo zum Beispiel keine Walnüsse drin sind. Aber das sind ja Daten, wenn die in falsche Hände kommen, kann ja sogar jemanden damit umbringen. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, die sind so schützenswert, dass die nicht abgegriffen werden können. Und dahinter baut sich ja dann die Cybersecurity auf, dass nicht nur die Datenverarbeitung im Unternehmen geschützt wird und organisiert wird, sondern dass auch der Abfluss gar nicht erst stattfinden kann. Und das geht dann nur, indem ich entsprechend die Systeme aktuell halte, die Firewalls installiert habe, regelmäßig auch die Systeme belaste und kontrolliere durch Analysen. Also das sind die Fachsprache heißt ja Pentest, Penetrationstest zum Beispiel, wie stark hält das System auch Angriffe von außen auf? Weil das ist auch so ein Punkt. Ich kann jetzt einen Server, kann ich zum Beispiel überlasten und dann wird der, gehen die Türen auf einmal auf. Beispiel eine Postfiliale. Wenn ein Besucher in die Postfiliale geht, kriegt das der Mitarbeiter hin, wenn einer hinter den Tresen ist. Kommen 10, kriegt er das auch noch hin, aber der Prozess wird langsamer. Kommen 100, baut sich eine Schlange auf, wird irgendwann der Mitarbeiter sagen, jetzt wird's mir zu viel und er schließt die Postfiliale, dann ist die Postfiliale out of order. Und so ähnlich läuft das auch im Server. Sobald die Anfragen so stark sind, kann der Server das nicht mehr machen und im schlimmsten Fall kann die ganze Firma nicht mehr arbeiten, weil das Serversystem lahmgelegt worden ist. Und so entsteht das Ganze und wenn das dann lahmgelegt worden ist, wie gesagt, greifen vielleicht einige Prozesse nicht mehr, weil er überlastet ist, dass dann Türchen offen gehen ins Netz, wo Daten abfließen können und schon haben wir das Problem mit der DSGVO, dass persönliche Daten abgeflossen sind und dann kommen die 72 Stunden wieder ins Spiel.
Ein spannendes Plädoyer pro Datenschutz, das habe ich tatsächlich so noch nie gehört. Ich würde mal auf die andere Seite kommen, das Thema Sichtbarkeit im Internet. Weil sie schützen ja nicht nur Unternehmen vor Zugriffen, auch mit technologisch, mit Firewalls und all diesen Dingen, sondern auf der anderen Seite entwickeln sie Website, machen SEO-Optimierung und sorgen dafür, dass viele Dinge nach draußen kommen. Also die Informationen, die nach draußen sollen, verbreiten sie auch. A, wie passt das zusammen? Und B, worauf muss ich da aufpassen? Weil auch eine Website ist ja potenziell ein Einfallstor.
Richtig. Wir müssen das immer so sehen, es gibt halt eben Informationen, die, wie gesagt, die will man platziert haben, aber man sollte sich auch da immer natürlich im Klaren sein, diese Informationen werden vielleicht auch wieder gesammelt und können auch mal jetzt oder in naher Zukunft durch künstliche Intelligenz zum Beispiel, dann, weil man ja von einem Mitarbeiter XY, man weiß, wann ist der geehrt worden, auf welcher Messe war das Unternehmen, mit welchen Firmen ist man eventuell verbunden. Wenn diese ganzen Daten zusammengesammelt werden, kann man damit zum Beispiel auch wieder die Phishing-Mails natürlich sehr perfide, sehr realitätstreu machen, weil man ja Informationen weiß und kann dann einen Mitarbeiter gezielt ansprechen. Hallo, ich bin hier Kollege XY von der Messe in Shanghai. Wir hatten uns doch damals kennengelernt. Ne? Wir haben im Unternehmen dieses und jenes Tolle gerade erfunden. Ich würde dir gerne exklusiven Einblick geben. Und da kommt der Link und ich klicke drauf.
Heißt also Vorsicht bei dem, was du an Informationen raussendest, aber hör nicht auf, Marketing zu machen. Das ist so das Plädoyer, das ich da raushöre.
Ja, man muss immer, wie immer im Leben, die goldene Mitte schaffen und auch die Waage ausgeglichen haben und immer auch diesen einen Schritt weiterdenken.
Was sind die 3 Top-Tipps, wenn ich jetzt sage, ich habe mich nur mit dem Thema Cybersecurity nur ganz am Rande beschäftigt, was sind die 3 Top-Dinge, die ich jetzt umgehend machen muss, damit ich morgen etwas sicherer bin?
Ich nehme das mal so, wir haben bei uns im Team jetzt mal Kommunen getestet. Im Märkischen Kreis sind wir gerade dran, ein Ranking aufzustellen. Welche Kommunen bzw. auch Unternehmen sind die nach außen am sichersten, also welche Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und welche Mail-Server sind sauber konfiguriert und so weiter. Das wären ja zum Beispiel diese 3 Tipps, zum Beispiel Identitätsdiebstahl hatten wir darüber gesprochen. Der entsteht, weil ein Mail-Server oder die Adressierung des Mail-Servers nicht klar ist. Das heißt, ich kann mit einem ganz einfachen Befehl zum Beispiel auf dem Domain-Name-Server anderen Mail-Servern sagen, du nimmst bitte nur von Mail-Servern mit der und der Adressierung E-Mails in meinem Namen an. Alle anderen verwirfst du. So, da gibt es einen ganz kleinen Befehl, der ist in weniger als 5 Minuten im Name-Server eingetragen. Ich sage immer, das ist so eine Sache, die mache ich bei einer Tasse Kaffee. Also kein großes Ding. Aber die meisten machen es einfach nicht. Und dann passiert es, dass dann der Kollege aus dem Sportverein von mir aus der Firma auf einmal eine Mail kriegt, die dann mit @firmennamen.de dann halt eben signiert ist. Und ich glaube natürlich, dass das von meinem Bekannten aus dem Tennisclub, aus dem Fußballverein oder sonst was dann ist. Es kommt ja schließlich von seiner Firma. So, das ist nur eine kleine Variable, die man im Nameserver reinmacht. Dann geht's weiter. Cybersecurity, eine Versicherung. Sollte man sich mit befassen, weil die Schäden, die Bitkom hatte vor kurzem eine Studie rausgegeben, wie viel Geld im Durchschnitt bei kleinen mittelständischen Unternehmen zum Beispiel die Angriffe kosten durch Backup muss eingespielt werden, Backup ist eventuell nicht vorhanden, es müssen Daten rekonstruiert werden und das kostet alles Geld. So, aber in der Cybersecurity-Versicherung, wenn ich die halt eben abschließe, fordert die Cybersecurity-Versicherung auch ganz simple Sachen. Die Konfiguration von dem Server, ist der in Ordnung? Das muss einer kontrollieren, der Ahnung hat. Dann sind die Backups gemacht. Sind die Backups wieder einspielbar? Dann werden Mitarbeiter regelmäßig geschult. Es wiederholt sich alles. Update, Patch Management. Und wenn das alles gemacht ist, kriege ich überhaupt erst die Versicherung. Das heißt, man sollte eigentlich so einen Prozess mit so einer Cybersecurity-Versicherung eigentlich machen, weil der Beitrag ist meistens, man kann jetzt natürlich nicht von der Firmengröße jetzt hier, aber sagen wir mal so einen kleinen Unternehmer, die das immer sagen, ja, sowas brauche ich nicht, das höre ich ja regelmäßig. Die haben im Jahr vielleicht 250.000, 300.000 Umsatz, sind kleiner Selbstständiger zum Beispiel, der zahlt im Monat 100 noch was Euro, also eine kleine dreistellige Summe und hat aber dann die wirtschaftlichen Schaden, der bei ihm, aber auch bei seinen Kunden entsteht durch eventuell Fehler in der IT, hat er halt eben damit abgesichert und dieser Prozess dahin, der hilft auch schon mal, dass man seine Hausaufgaben einfach macht. Also man zwingt sich einerseits zu Hausaufgaben, kriegt dann nochmal die von der Versicherung bestätigt, okay, das akzeptieren wir und ich habe im Schadensfall wenigstens den wirtschaftlichen Schaden abgefangen. Aber aufgrund des Zusammenarbeits schrumpft meistens das Risiko dann auf ganz kleine einstellige Zahlen, das was passieren kann, weil eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte immer, lasst regelmäßig Analysen fahren von außen, von Experten und sensibilisiert halt eben eure Mitarbeiter. Redet mit denen, dass sie wissen, wenn irgendetwas passiert oder selbst wenn sie geklickt haben auf irgendeinen Link und merken dann, oh, hier war was nicht richtig. Und merken, das merkt man eigentlich dann immer sehr schnell, wenn man dann auf dem Bildschirm irgendwelche Bildchen angezeigt kriegt, sodass man dann wirklich weiß, ich ziehe mal schnell die Netzwerkkarte raus, also den Netzwerkstecker raus oder trenne das WLAN, wenn ich mit WLAN dran bin. Ich informiere sofort im Prinzip meinen Webmaster im Unternehmen oder IT-Abteilung. Der wiederum sollte schon dann in dem Moment schon direkt den Datenschutzbeauftragten anrufen, weil die Zeit läuft. 72 Stunden hört sich dann immer sehr viel an, das ist aber nicht sehr viel. Weil bis man weiß, sind denn irgendwelche Daten abgeflossen, ist wirklich ein Schaden entstanden, da gehen schnell mal 2-3 Arbeitstage rum und dann haben wir diese 72 Stunden. Und es muss qualifiziert der Landesdatenschutzbehörde natürlich mitgeteilt werden, was ist denn jetzt hier passiert, was kann denn am schlimmsten mit dem Datenabfluss passieren.
Das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen und Tipps, die, glaube ich, jedem weiterhelfen. Gerade das Thema Versicherung für kleines Geld und dass die auch einem Prozesse geben, an denen man sich orientieren kann. Das ist ja schon eine Hilfe an sich und auch ein Wert an sich. Jetzt höre ich das alles und denke mir, um Himmels Willen, das macht mir alles Sorge, das ist mir alles zu viel und am liebsten würde ich das alles weggeben. Wohin gebe ich das weg und bin trotzdem maximal geschützt? Da kommen ja Menschen wie Sie ins Spiel.
Also ich habe auch mit kleineren Mittelständlern zu tun. Die sagen auch, wann soll ich mich mal um meine Arbeit kümmern? Ne? Also ich verstehe das. Aber es kann nicht dazu führen, dass nachher das Unternehmen gar nicht mehr existiert, weil ich einfach schachmatt gesetzt worden bin. Und ich muss noch eins dazu sagen, gerade mit dem Thema Cyber-Security-Versicherung. Ich vermittle keine Versicherung, ich kriege kein Geld, ich biete sowas selber auch nicht an. Da bitte an den Versicherungsvertreter des Vertrauens sich wenden. Aber bitte das Gespräch führen und selbst wenn man sich nachher dagegen entscheidet, aber allein, dass man sich schon damit beschäftigt, löst Prozesse aus. Das kann ich bestätigen. Es gibt eigentlich eine Formel. Viele haben den Trugschluss und sagen, ich setze mir lieber einen kleinen NAS, also so einen kleinen Netzwerkserver ins eigene Netz, dann sind die Daten sicher, ich gebe die nicht in der Cloud. Das ist meist schon mal ein Trugschluss. Die Cloud-Dienste sind besser gesichert, als ich es als Laie selber in meinem Unternehmen machen kann. Selbst sogar ausgebildete Fachkräfte, wie gesagt, machen nicht alles richtig im eigenen Unternehmen. Und auch die Fachkräfte ist ja sowieso momentan schwer zu finden im IT-Sektor. Alles, was ich in eine Cloud auslagern kann, entlastet das Fachpersonal, was ich habe.
Ist ein weiteres spannendes Thema, aber die Frage war ja auch, wo kann ich das hingeben? Also gibt es eine Person oder einen Dienstleister und wie heißt die, der ich das abgeben kann, der ich vertrauen kann? Wenn ich 6, 7, 8 Mitarbeiter habe, dann habe ich nicht die Expertise im Haus und keine eigene IT-Abteilung Und Sie sagen ja selber, auch die kann irren. Wen muss ich beauftragen, um das irgendwie outzusourcen und mich trotzdem sicher zu fühlen?
Ja, alle Personen im Prinzip, die wirklich auch im Datenschutz, renommiert sind. Ja, also da ist natürlich schwer, jetzt Namen zu nennen.
Das war auch gar nicht die Frage. Es geht ja gar nicht um Namen, sondern nach was muss ich suchen?
Wir müssen mal aufpassen, Datenschutzbeauftragter alleine zum Beispiel sagt gar nichts aus. Es gibt zwei Kategorien von Datenschutzbeauftragten. Es gibt Personen, wie jetzt meine Person es ist, die sehr technisch, affin ist, die einen Überblick hat, die einen breiten Horizont hat und auch schon Sicherheitsprobleme schon im Prinzip innerhalb von wenigen Sekunden schon wahrnimmt. Und dann gibt es Datenschutzbeauftragte, die eher auf der juristischen Seite sind, die das ganze organisatorische Maßnahmen, Juristerei und so weiter drauf haben. Im Idealfall ist es, einen Techniker zu suchen, der einen Juristen dahinter geschaltet hat. So arbeite ich zum Beispiel. Weil dann weiß man auch, dass man auf beiden Seiten der DSGVO halt eben da wirklich auch konform ist.
Sven-Oliver Rüschel, vielen, vielen Dank. Das war Business Talk am Kudamm mit dem Experten für Internet Security und Internet Sichtbarkeit. Sven-Oliver Rüschel, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.